Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt hier sind, dass wir erwartungsvoll hören dürfen und dass du reden wirst. Wir danken dir für alles, was wir verstanden haben. Und wir bitten dich, dass wir es auch umsetzen wollen. Und du hilfst uns dazu. Herr, wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind, und darauf ausruhen. Wir dürfen uns bei dir entfalten. Wir dürfen mit dir leben, und das wollen wir den ganzen Tag. Und wir dürfen erleben, wie nah du uns bist. Und dass du in unser Leben hineinredest, dass du in unser Denken hineinredest. Hab Dank für all das, was wir mitnehmen dürfen und in einem Herzen bewahren können. Hab Dank, dass du jetzt die Noor führst, ihr Vollmacht schenkst, um uns dein Wort aufzuschließen und zu erklären. Aber letztlich machst du es. Und dafür danken wir dir, dass du die Noor in so besonderer Weise dazu brauchst. So bitten wir dich, dass du mit uns durch diesen Abend gehst und dass du ihn segnen kannst. Amen.
Wir befinden uns in 2. Mose 32. Und wir haben gesehen, wie Gott sich in 2. Mose 20 am Berg Sinai an das ganze Volk offenbarte. Wir haben gestern darüber nachgedacht, wie früh am Morgen Donner und Blitzen kamen und wie eine dichte Wolke auf dem Berg lag. Das war in 2. Mose 20. Dann folgten die 10 Gebote. Und was ich nicht gesagt habe, ich finde die Geschichte manchmal etwas verwirrend. Wann war Mose jetzt 40 Tage oben? Wann war er unten? Wann war er nur kurz oben? Wann war er wieder unten? Also in 2. Mose 20 hat Gott von dem Berg aus zum ganzen Volk gesprochen. Da war Mose bei dem Volk. Und das war so beeindruckend, dass das Volk Mose gesagt hat, dass sie das nie wieder erleben wollten. Und sie haben ihm gesagt, dass Gott eigentlich lieber zu ihm sprechen sollte. Und dann konnte er, also Gottes Nachrichten, dann ihnen sagen. Und dann in 2. Mose 24 ist Mose mit seinem Diener Josua auf den Berg Gottes gestiegen. Ich habe gesagt 2. Mose 32, wir fangen kurz an mit 24. Den Ältesten ist gesagt worden, dass sie wieder erwarten sollen und dass sie während Mose Abwesenheit auf die Kinder Israels achten sollen. 2. Mose 24. Und dann wird den Ältesten auch gesagt, dass Aaron und Hur ihnen zur Verfügung stehen, falls Rat und Hilfe gebraucht wird bei lästigen Sachen. 1. Mose 24, Verse 13 und 14. Hier geht Mose also hoch. Und irgendwann haben sich dann Mose und Josua auch getrennt, denn in Vers 15 ist Mose alleine unterwegs und geht er alleine in die Wolke hinein und wird er nach 6 Tagen warten, von Gott gerufen. Und dann heißt es in Vers 18, Mose ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Und um diese 40 Tage und Nächte, beziehungsweise das, was dann auch nachher geschah, darum geht es heute Abend. Es ist dem Volk gesagt, es ist den Ältesten gesagt, dass sie Mose erwarten sollen. Nicht warten auf, sondern erwarten. Das ist was anderes, oder? Erwartung ist nämlich was Schönes. Es hat was von Vorfreude in sich. Ich weiß nicht, ob Sie das noch von früher kennen. Vielleicht haben Sie das noch immer. Wenn der Geburtstag näher rückt, dann zählt man die Tage. Früher. Es wird weniger spannend, wenn man älter wird. Aber als Kind konnte ich doch meinen Geburtstag kaum erwarten. Ich zählte zuerst die Tage, dann zählte ich die Stunden und es dauerte immer lange, aber ich wusste das Datum. Ich wusste den Tag, ich wusste, wie viele Nächte noch und das wussten die Ältesten alles nicht. Sie müssen erwarten und wissen nicht, wie lange. Sie wissen das Datum nicht. Ihnen war nicht bekannt, wann Mose zurückkehren würde. Wir wissen, dass es 40 Tage waren. Und das ist eine lange Zeit, oder? Das ist mehr als ein Monat. Das ist so lange, dass man in Gefahr ist, um nicht mehr zu erwarten. anders gesagt, das Erwarten kann im Laufe der Zeit seinen Glanz und seine Freude verlieren. Es bleibt dann vielleicht noch ein Abwarten, aber auch das kann sich verwischen. Und wir haben die Israeliten kennengelernt als Menschen, die, was ihren Geduld betrifft, nicht so stark hervorragten. Sie waren Menschen, die sie auch leicht von ihrem Alltag fangen ließen und nicht groß dachten. Sie hatten keine großen Erwartungen. Sie haben sich nicht gefreut, obwohl Gott ihnen gesagt hatte, was sie erwarten konnten. Das wunderschöne Land der Fühle. Es hatte sie nicht so gereizt, dass sie voll davon waren und sich danach ausstrecken. Und jetzt sehen wir wieder dieses Muster, wo sie eigentlich lau sind und schlaff sind und Mose nicht so richtig erwarten. Vielleicht haben sie ein paar Tage darüber geredet, dass Mose weggegangen ist und wann er eventuell zurückkommt, aber dann haben sie ihren Interesse verloren. Nun hatte Mose Aaron und Hur gesagt, dass sie während seiner Abwesenheit für das Volk verantwortlich waren. Das war keine einfache Sache. Denn während Mose oben beglückt und überwältigt war, weil er ja vor Gottes Angesicht stand, in Gottes Anwesenheit war, beglückt war über alles, was Gott ihm sagte, sah es unten im Tal ganz anders aus. Die Menschen wurden ungeduldig, denn es geschah ja nichts. Und sie fingen damit an, untereinander zu reden. Es kamen Ungeduld und Unzufriedenheit hoch. Und das sind ja starke Emotionen, oder? Die das in sich haben, um uns mitzureißen. Entscheidungen, woran Ungeduld zugrunde liegt, sind meistens nicht die besten Entscheidungen, oder? Das trifft auch in dieser Situation zu. Denn kurz bevor Mose zurückkehrt von dem Berg, geschieht ein unvergessliches Geschehen. Es ist der Tiefpunkt in der Geschichte des Volkes Gottes in der Wüste. Das Volk soll Mose erwarten, aber sie erwarten ihn nicht mehr. Wir sind jetzt in Mose 32, dann zwischendurch in den zwischenliegenden Kapiteln erzählt Gott eben Mose alles, was er von ihm erwartet. Da geht es vor allem um die Stiftshütte. Und das Volk unten erwartet eigentlich Mose nicht mehr. Und dann heißt es in Kapitel 32, als das Volk sah, Vers 1, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Sie empfinden nichts mehr für Mose. Sie reden von, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, als haben sie ihn nicht gekannt, als haben sie das nicht miterlebt, wie er sie errettet hat, wie er vor ihnen ausgegangen ist, wie er sie geführt hat, wie er immer wieder gehört hat, was sie fragten, darauf reagiert hat. Wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist. Als ist Mose ihnen fremd geworden, als halten sie nichts mehr von ihm. Er wird hier eigentlich abserviert, oder? Sie sind nicht einmal besorgt um ihn. Sie hätten auch fragen können, was könnte mit Mose passiert sein? Das dauert ja unheimlich lange. Vielleicht ist ihm oben was passiert. Aber schlimmer noch als das ist die Frage. Da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm auf: Mache uns Götter, die uns vorangehen können. Wie kommen sie darauf? Ja klar, sie kamen aus Ägypten. Und wir haben gesehen, dass es dort wimmelte von Götzen. Wir haben bei den Plagen gesehen, dass es Gott darum ging, dass die Götzen jetzt öffentlich mal abserviert wurden, dass man sehen würde, die Götter, die können nichts, das sind stumme Abgötter. Das hat Gott gezeigt in den Plagen. Wie ist es möglich, dass das Volk jetzt so schnell zurückverlangt oder zurückfällt in ihre alten Verhaltensmuster, dass sie den lebendigen Gott, der sich so groß gezeigt hat, einfach fallen lassen? In 1. Korinther 10 schreibt Paulus über diesen Vorfall. Und da wird uns klar, was das Problem der Israeliter war. 1. Korinther 10, Vers 7 bis 10. Da schreibt Paulus: Werdet auch nicht Götzendiener. So wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie etliche von ihnen ihn versuchten. Es geht hier in dem ersten Korintherbrief um diese Geschichte des Volkes Israels. Und Paulus hat vorher in Vers 14,4 gesagt, sie tranken während der Reise aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Und jetzt zeigt uns Paulus, was das Problem des Volkes war. Es war der Götzendienst, Vers 4 in 1. Korinther 10. Es war sexuelle Unmoral in Vers 8. Sie haben Gott versucht in Vers 9. Und sie haben immer wieder gemurrt in Vers 10. Sie hatten 4 Probleme. Der Götzendienst kam immer wieder zurück. Das beschreibt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 7. Es war sexuelle Unmoral. Das beschreibt Paulus in Vers 8 in 1. Korinther 10. Sie haben Gott versucht, Vers 9. Und sie haben immer wieder gemurrt. 4 Probleme. Gottes Volk ist eigentlich nie frei gewesen von Götzendienst, trotz aller Warnungen Gottes. In Ägypten haben schon viele, wie Elia das sagen würde, auf beiden Seiten gehinkt. Das war das, was Elia am Berg Karmel sagte. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie lange wollt ihr Gott dienen und Götter daneben auch noch haben? In der Wüste war es nicht anders. Wir sehen das hier auch, dass sie in der Wüste nach allem, was Gott getan hat, doch Götter haben wollen. Und später in Kanaan haben sie auch mitgemacht mit den heidnischen Völkern bei der Anbetung von Göttern. Und hier in 2. Mose 32,2 verlangen sie einfach von Aaron, dass er ihnen Götter macht, die ihnen vorangehen sollen. Wie ist das nur möglich? Was ist mit Aaron? Er wurde von Gott angewiesen als Wegbegleiter für Mose, weil Mose es nicht wagte, um seinen Auftrag ohne menschliche Hilfe auszuführen. Es kommt der Gedanke auf, was geschehen wäre, wenn Aaron nicht mitgekommen wäre. Es kommt der Gedanke auf. Wäre es dann anders gelaufen? Andererseits, wir wissen, dass Gott mit Aaron vorhat, dass er ihm als Priester dienen wird, und zwar im Heiligtum. Das steht in 2. Mose 28. Aaron ist hier dem Druck des Volkes nicht gewachsen. Der Bruder Mose zeigt sich hier sehr schwach. Er fragt das Volk nicht einmal, wie sie darauf kommen, das von ihm zu verlangen. Wie sie darauf kommen, Götter in ihrer Mitte haben zu wollen. Er fragt das nicht. Wieso sie darauf kommen, nach allem, was sie miterlebt haben, nach allem, was Gott für sie getan hat. Aaron, der dem Volk als Priester dienen soll und von dem Mose, dem Volk und den Ältesten gesagt hat, wenn was ist, dann wende euch an Aaron. Der gibt einfach zu. Da sprach Aaron zu ihnen in Vers 2, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie zu mir. Man soll sein Gold ablegen, sein Schmutz ablegen und zu ihm bringen, dann wird er daraus ein gegossenes Kalb machen. Aber pass auf, er sagt das eigentlich sehr heftig. Er sagt nicht, sie sollen das ablegen, er sagt, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind. Merkt man hier etwas von Stress? Reißt sie ab. Hat Aaron vielleicht gehofft, dass man das dann doch nicht tun würde, weil das Menschen schade wäre um ihren Schmuck? Wie es auch sei, er hält den Menschen nicht zurück von der Sünde. In 32, Vers 25, etwas später, heißt es, dass Aaron dem Volk die Zügel hat schießen lassen. Er hat sie der Sünde übergeben. Nun, die Menschen reißen sich ihre goldenen Ohrringe ab. Vers 3, da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Und da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Der Stierdienst kam nicht nur in Ägypten vor, sondern auch bei anderen Völkern. Das war nichts Neues. Die Ägypter zum Beispiel hatten den Apis-Stier, A-P-I-S. Und aus der Geschichte des Volkes Gottes ist bekannt, dass der erste König des Nordreiches Israel, also das Reich hatte sich nach dem Tod von König Salomo geteilt in zwei Teilen, der erste König vom Nordreich Israel hat in Bethel und Dan gleich zwei Anbetungsstätte errichten lassen und dort den Kalbdienst, den Stierdienst, den Stierkultus eingesetzt. 1. Könige 12, 28. Und das ganze Volk wurde dann weggeführt von der wahren Anbetung Gottes. Dann kam natürlich auch noch Isabel dazu. Das wissen wir vom vorigen Jahr noch. Die Königin, die Frau von Ahab, die hat das alles nur noch verstärkt. Abgötter. Und hier beim Berg Horeb fällt auf, dass man in diesem von Aaron gegossenen goldenen Kalb gleich mehrere Götter sieht. Da sprachen sie, das sind eure Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und so geht es dann auch. Sobald das fertig ist, wird das gesagt, das sind eure Götter. Und dann baut Aaron einen Altar. Als Aaron das sah, Vers 5, als er das sah, als hatte er nichts damit zu tun, baut er einen Altar vor ihm und ließ aufrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Vielleicht hat Aaron doch ein bisschen Angst gekriegt. Vielleicht hat ihm das Ganze doch leid getan, vielleicht ist das doch ein bisschen zu schnell gegangen und konnte er nicht mehr bremsen. Und jetzt denkt er, also wenn ich morgen ein Fest für den Herrn ankündige, nicht für die Götter, dann läuft das vielleicht doch noch anders. Aber es ist zu spät. Die Menschen haben das schon ausgesprochen, hier sind unsere Götter. Und morgens früh werden dann Brand- und Friedensopfer gebracht. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Es ist das Wort belustigen hier, das so arg schlimm ist. Denn es macht deutlich, dass was hier bei diesem sogenannten Feier für den Herrn, was hier vor sich geht, grob und respektlos ist. Es betrifft ein zügelloses, liederliches Tanzen. Darauf deutet das Wort belustigen hin. Es kann auch auf Trunkenheit oder unmoralisches Benehmen oder Unzucht deuten. Dinge, die alle bei heidnischen Fruchtbarkeitsriten üblich waren und die Gottes Kinder jetzt auch machen. Sie beteiligen sich daran. Nochmals, es ist kaum vorzustellen, dass Gottes Volk und Aaron insbesondere keine geistliche Wachsamkeit oder Unterscheidungskraft zeigen. Sagt die Bibel uns nicht im Neuen Testament, dass der Heilige Geist das in uns auswirken will, dass wir unterscheiden, worauf es ankommt? Dass wir unterscheiden, was gut ist und was böse ist? Dazu brauchen wir das Wort, das wir kennen sollen, und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und Paulus schreibt in seinem ersten Brief dann auch nicht umsonst an die Korinther, dass uns diese Dinge zur Warnung aufgeschrieben wurden. Und er endet dann in 1. Korinther 10, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es ist so leicht, solche Geschichten zu lesen und zu denken, also die da in Israel, das Volk, das waren schlimme Leute, wir sind da ganz anders. Aber es ist für uns zur Warnung aufgeschrieben. Im Psalm 106 wird beschrieben, was hier in 2. Mose 32 vor sich ging. Psalm 106, Abvers 19. Sie machten sich ein Kalb am Horeb und sie warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stieres, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten, Wunder im Land, Furchtbares am Schilfmeer. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stieres, der Gras frisst. Psalm 106. Ach, so geht es uns auch. Wenn uns Gott geholfen hat, danken wir. Wir loben ihn für seine Güte. Das hat das Volk nach dem Durchzug durch das Schilfmeer getan, 2. Mose 15, sie haben getanzt und gesungen, den Herrn gedankt, aber wenn es nicht so gut geht, wenn es nicht nach unseren Erwartungen geht, wenn wir warten müssen, da reagieren wir anders, oder? Da setzen wir manchmal Schritte oder oft Schritte, die nichts mit dem Glauben, nichts mit Gott zu tun haben. Wir rechnen mit Gott, aber wenn er sich nicht bald meldet, dann wird es schwierig. Es geht hier um fremde Götter. Aber es geht hier auch darum, wo wir unseren Halt und unsere Sicherheit suchen. Oder wie wir damit umgehen, wenn Gott uns warten lässt. Als Abraham und Sarah immer nur älter wurden und das verheißene Kind nicht kam, wurden sie ungeduldig und setzten sie ihre Hoffnung auf die Sklavin von Sarah, auf einen Menschen. Als König Saul den Propheten Samuel erwartete und der auf sich warten ließ, opferte Saul selber, womit er etwas machte, wozu er nicht berufen war. Ein Zuckerl. Das Volk Gottes suchte einen Ersatz für Mose. Sie brauchten jemanden, an den sie sich festhalten konnten. Jemanden oder etwas. Oder etwas. Denn sie ließen sich einen stummen Abgott machen, womit sie letztendlich Gott eintauschten für etwas, was sie selbst geschaffen hatten. Das ist ein tiefer Gedanke, pass auf, das ist eine Fallgruppe. Dass wir unsere Hoffnung setzen nicht auf unseren Schöpfer, sondern auf das Geschaffene. Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf den Schöpfer, sondern auf das Geschaffene. Wir beugen uns vor totem Material. Wie zum Beispiel dem guten Geld, dem Abgott Mammon. Wir setzen unser Vertrauen darauf. Solange wir ein gutes Einkommen und finanzielle Reserven haben, machen wir uns keine Sorgen. Und jetzt in einer Zeit von finanziellen Problemen merkt man, wie das Menschen verunsichert, wie das unruhig macht. Und in der Börse tanzen die Anleger nervöse rituelle Tänze um den Bildschirm mit den letzten Börsenberichten. Geht es bergab, dann kommt die Panik. Geht es bergauf, dann ist man erleichtert und tanzt man vor Freude. Es ging bei dem Volk Gottes damals nicht um Geld, es ging um Sicherheit. Und sie hatten ihre Sicherheit bis jetzt bei Mose gefunden. Er war das Sprechrohr Gottes. Und so suchten sie etwas anderes, woran sie sich klammern konnten. Es gelang ihnen nicht, in Vertrauen zu warten. Es gelingt uns manchmal nicht, in Vertrauen zu warten. Und wir setzen unser Vertrauen auf Menschen, wie es Abraham und Sarah taten, oder auf Geld, oder wir wissen ja selber, was uns Sicherheit verschafft, wo wir unseren Halt suchen. Das ist, was Ungeduld tut. Es findet eine eigene Lösung. Und dann geht es in dieser Geschichte vom Berg ins Tal. In Vers 7 in 2. Mose 32 bringt uns zurück zu Mose und Gott auf dem Berg. Mose hat oben keine Ahnung davon, was unten los ist. Vers 7, da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Sie sind schnell abgewichen. Ja, das stimmt. Es ist erst kurz nach der Bundesschließung, dass das hier passiert. Das Volk hat ein paar Mal gerufen, so sollen wir es machen, so wollen wir es machen, so wie Gott das sagt. Und jetzt macht das Volk ganz andere Sachen. So schnell kann das gehen. Und das Tragische ist, dass man hier den Eindruck hat, dass Gott sich entfernt von seinem Volk. Denn wenn er mit Mose spricht, sagt er, dein Volk. Dein Volk ist abgewichen. Und hier sehen wir Mose wieder als der Mittler, denn er wird angeklagt wegen des Benehmens des Volkes. Ihm trifft eigentlich die Schuld. Mose soll jetzt zu ihnen gehen und die Sache in Ordnung bringen. In Vers 9 sagt der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Halsstarrig. Sie sind nicht dazu bereit, ihren Hals, ihren Kopf vor Gott zu beugen. Und in seinem Zorn will Gott sie verzehren. Vers 10, so lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Darüber habe ich schon vor ein paar Tagen gesprochen. Dass Gott mit Mose neu anfangen will. Was hier jetzt wichtig ist, dramatisch ist, beängstigend ist, dass Gott Mose sagt, dass er in seinem Zorn sein geliebtes Volk vernichten will. Der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es im Neuen Testament in Römer 6, 23. Auch wir müssten sterben, denn wir sind nicht besser als das alte Volk Gottes. Der heilige Gott erträgt bis heute keine Sünde. Aber Gott sei Dank haben wir einen Mittler in Jesus Christus, von dem Mose ein Typus ist. Und so tritt Mose in den Versen 11 bis 14 als Mittler ein für das Volk, das ihm so viel Mühe macht. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dein Volk, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Das ist eine unglaublich starke Reaktion von Mose. Er spricht mit Gott und spricht im Sinne Gottes. Mose versucht nicht, das Volk zu verteidigen, indem er sie als Opfer ihrer Umstände darstellt, wie wir das so oft machen. Da kann jemand nichts dafür, dass er seine Kinder missbraucht hat, denn er wurde früher selbst missbraucht. Da kann jemand nichts dafür, dass er alkoholsüchtig oder pornosüchtig geworden ist, weil seine Umstände ebenso elend waren. Da kann das Volk nichts dafür, dass sie sich ein goldenes Kalb wünschten, denn sie mussten eben zu lange warten. Nach solchen Ausreden sucht Mose nicht. Diese Menschen sind schuldig. Sie sind verantwortlich für die Entscheidung, die sie getroffen haben. Sie sind verantwortlich für ihr Benehmen. Und das Benehmen des Volkes ist nicht zu verteidigen. Sünde ist Sünde. Und so bleibt Mose nichts anderes übrig, als Gott zu erinnern an seine, an Gottes Güte und Barmherzigkeit. Es gibt keinen anderen Grund, warum uns Gott entgegenkommen würde, als dass er gnädig ist. Keinen anderen Grund, als dass er gnädig ist. Denn Sünde ist Sünde und bleibt Sünde. Und Mose erinnert Gott auch an seine Verheißungen. Mose erinnert Gott eben daran, wer er ist. Du bist ja der Gnädige, du hast ja etwas vor mit diesem Volk. Es hängt alles von Gott ab. Wir haben nichts, worauf wir uns rühmen könnten. Es hängt alles von Gott ab. Sünde ist Sünde. Da ist nichts zu verteidigen. Und Mose erinnert Gott eben daran, dass das Volk sein Volk ist und will nicht, dass die Umwelt einen falschen Eindruck von Gott bekommen würde. Wenn er das Volk umbringt, dann werden die Völker ringsum sagen, also der Gott, der jetzt Israel befreit hat aus Ägypten, hat es dann doch nicht weiter mit ihnen geschafft. Dann wäre er nicht allmächtig. Und dann kommt Vers 14 und da heißt es, da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Frage, kann man Gott beeinflussen als Mensch? Es war, was hier geschieht, war eine Absicht Gottes und kein unabänderlicher Ratschluss Gottes. Was ein Unterschied. Es war eine Absicht Gottes, er hatte etwas vor, aber es lag nicht fest. Es war kein unabänderlicher Ratschluss. Ratschlüsse stehen fest. Bei einer Absicht ist der Sprecher nicht unbedingt gebunden an die erklärte Handlung. Da lässt sich noch was verändern. Denken wir auch an Abraham, dem Gott sagte, ich habe was vor. Nicht, ich werde das machen, ich habe was vor. Und da geht die Tür auf und da darf der Mensch, da darf Mose mit Gott reden und ja, da darf er ihn beeinflussen. Unglaublich, gell? Ein Mensch. Er ist ein Freund Gottes. Und in Vers 15 fängt dann eine neue Episode an. Das Gespräch zwischen Mose und Gott ist anscheinend beendet. Ist alles gesagt worden. Und Mose macht sich auf den Weg zum Volk. Und er steigt den Berg hinab mit den zwei Tafeln, mit darauf die 10 Gebote, die Gott geschrieben hat. Mose aber wandte sich um, Vers 15, und stieg vom Berg hinab, die 2 Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Diese waren auf beiden Seiten beschrieben, vorn und hinten waren sie beschrieben. Ich mag diese Details. Man sieht das vor sich. Und die Tafeln waren das Werk Gottes. Und die Schrift war die Schrift Gottes. Eingegraben in die Tafeln. Und so macht Mose sich auf dem Weg und unterwegs trifft er Josua. Er hat ihn anscheinend unterwegs zurückgelassen. Sie haben sich unten verabschiedet von den Ältesten. Josua ist mitgegangen, aber dann zum Schluss doch nicht ganz. Denn sie treffen sich und Josua hört das Geschrei des Volkes in Vers 17, das jauchzte und er spricht zu Mose, es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Und Mose antwortete, das klingt nicht wie Kriegsgeschrei, wie Siegesgeschrei oder wie Geschrei der Niederlage, ich höre einen Wechselgesang. Es hört sich noch gut an. Es gibt mehrere Wechselgesänge in der Bibel, die mit Gott zu tun haben, wo man immer wieder der Refrain singt und Gott ist gut und Gott ist treu und wir preisen Gott. Aber das ist hier natürlich nicht das, was wirklich los ist. Das wird bald klar. Es geschah, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Das Kalb, dieses Tanzen, ist schockierend. Und jetzt tritt Mose auf, nicht als Fürsprecher, sondern zuerst als zorniger Rächer. Er ist hier der zornige Rächer Gottes. Er ist dermaßen entsetzt, dass er die Tafeln zerschmettert. Das Volk hat mit seiner Kalbanbetung die 3 ersten Gebote Gottes gebrochen. Die stehen in 2. Mose 20, 3 bis 7. Und jetzt zerbricht er die Tafel, auf denen diese Gebote geschrieben sind. Das ist ergreifend. Denn Mose versündigt sich hier eigentlich, indem er die Tafel Gottes bzw. das Werk Gottes vernichtet. Statt nur das Menschenwerk, das Kalb, zu vernichten. Er wird nicht gestraft. Interessant. Der Jähzorn von Mose ist vielleicht eher als ein heiliger Zorn zu betrachten. Und Gott lässt das hier zu. Und dann nahm er das Kalb, Vers 20, das sie gemacht hatten, verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Kindern Israels zu trinken. Sie sollten verstehen, dass solche Götter unbedeutend und nichtig sind, dass man sie fressen kann. Und dann zieht er Aaron zur Verantwortung. Zu Aaron aber sprach Mose. Der jüngere Bruder spricht mit dem älteren Bruder und ermahnt ihn in Vers 21. Was hat dir dieses Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aus seiner Frage spricht Mose Liebe für sein Volk. Das Wort Sünde hier bedeutet, dass man das gesetzte Ziel oder seine Bestimmung verpasst hat. Dass man sein Ziel verpasst hat. Das ist, was Sünde tut. Es bringt uns auf andere Wege, als Gott gemeint hat. Und Aaron, der weicht aus und sagt, dass das Volk Schuld hat. Da sagte Aaron, mein Herr, also er hat schon Respekt für Mose, mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen, du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Das kennen wir schon aus 1. Mose, oder? Ich war es nicht, sie war es. Ja, ich war es nicht, es war die Schlange. Du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Sie sprachen zu mir, mache uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Vielleicht hofft er, dass Mose, wenn er das hört, denkt, boah, war das so? Und da sprach ich zu ihnen, sagt Aaron, wer Gold hat, der reißt es ab. Und da gaben sie mir es. Und ich warf es ins Feuer. Und schau her, ganz spontan ist daraus ein Kalb geworden. Ich stand dabei und ich habe das angeschaut. Ich habe es nicht glauben können. Es ist einfach ein Kalb geworden. Die Zügellosigkeit des Volkes ist noch nicht zu Ende. Die Geschichte geht weiter in Vers 25. Als nur Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott. Da stellte Mose sich im Tor des Lagers auf und sprach, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Anscheinend hat es nicht das ganze Volk mitgemacht, dass Mose die Tafeln zerschmettert hat und dass das Kalb verbrennt wurde. Vielleicht waren einige zu betrunken, um das mitzukriegen. Und es waren ja mehr als 1 Million Menschen, die sind nicht alle direkt beim Kalb gestanden. Die haben ja wie wild getanzt, die waren vielleicht ein Stückchen weggekommen. Und Mose stellt sich jetzt im Tor des Lagers auf und sagt, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört, hier habt ihr noch eine letzte Chance, um Buße zu tun. Um zu sagen, dass ihr das bereut, was hier geschehen ist. Und interessant ist, dass sich dann die Leviten, alle Söhne Levis, melden. Die haben wahrscheinlich nicht mitgetan bei dem, was vor sich ging. Oder sie waren die Ersten, vielleicht auch die Einzigen, die auf Mose Worte reagiert haben. Und dann folgt ein sehr hartes Gericht. Diese Leviten müssen Menschen erschlagen, müssen Menschen töten. Jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie ihnen Mose gesagt hatte, und am jeden Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Wenn das ein militärisches Unternehmen gewesen wäre, dann wären viel mehr Männer gestorben. Es sind nicht einmal so viel, aber es sind doch 3000 zu viel, oder? Und hier denke ich an die Worte von Jesu, wer nicht hasst seinen Bruder, seine Mutter, oder wer nicht mich mehr lieb hat als sein Bruder, sein Vater, mit dem kann ich nichts anfangen. Die Leute sind untreu gewesen, sie haben hier eine Chance bekommen, sich bei Mose zu melden, und sie haben das nicht getan. Und Mose sprach, füllt heute eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, damit ich euch heute der Segen geben werde. Das ist schwer, oder? Das ist hart. Das ist das Alte Testament. Das ist aber auch das Gericht Gottes, das immer gerecht ist. Man kann nicht spotten mit Gott. Man kann sich nicht auch noch Götter nehmen und sagen, die gehören auch noch zu meinem Leben. Ein bisschen Gott, ein bisschen Abgott. Ein bisschen Gott, ein bisschen Mammon. Ein bisschen Gott, ein bisschen Hedonismus oder Eros. Ein bisschen, es geht nicht. Und am nächsten Tag nimmt Mose dann die Rolle eines Mittlers auf sich. Er sagt dem Volk, dass sie eine große Sünde begangen haben, dass er aber zu dem Herrn hinaufsteigen wird, um Sühnung zu erwirken. Er sagt es so in Vers 30. Am folgenden Tag sprach Mose zum Volk. Da waren sie wieder nüchtern. Ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Der Mittler. Es ist ihm ernst. Es ist ihm so ernst, dass wenn er vor Gott steht, in Vers 32, 31, da sagt er, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben, Mehrzahl. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, Gott. Und wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, dass du geschrieben hast. Wenn du das Volk nicht vergeben kannst, dann tilge mich aus. Jesus, vergib doch ihre Sünde und wenn nicht, so tilge mich aus meinem Buch, das du geschrieben hast. So nicht, dann bin ich bereit zu sterben für das Volk. Dann bin ich bereit, meine Position aufzugeben, meine Rolle. Bisschen wie Jesus, oder? Wenn du deine Kinder nicht vergeben kannst, dann werde ich für sie sterben. Und bei Jesus wurde das auch so durchgeführt. War das auch so? Mose identifiziert sich mit seinem Volk, er ist bereit, für sie zu sterben, damit sie nicht enterbt und vernichtet werden. Die 3000, die gestorben sind, das war eine starke Warnung. Das war nötig. Darüber können wir nicht urteilen, das war nötig. Und hier steht Mose wieder als ein Typus für Christus, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir nicht sterben, sondern das ewige Leben haben. Und in 2. Mose 33 bestätigt Gott dann seine alte Verheißung an Abraham, Isaac und Jakob. Kapitel 33, 1, der Herr sprach zu Mose, geh hin. Geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Da lässt sich nichts mehr verändern. Indem ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Gott wird mit seinem Volk weitermachen. Aber das Schlimme steht in Vers 3. Ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Die schlimmste Nachricht, die es für das Volk gibt. Mose bleibt und er wird das Volk weiterführen, aber Gott muss sich entfernen aus ihrer Mitte, weil sie keine Buße getan haben, weil sie das nicht bereut haben, weil sie nichts ausgesprochen haben von Herr. Wie konnte ich nur? Herr, vergib mir. Die Sünde entfernt uns von Gott, beziehungsweise Gott entfernt sich von der Sünde. Als das Volk diese harte Rede hörte, Vers 4, trug es Leid und niemand legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen, sage den Kindern Israels, ihr seid ein halsstarriges Volk. Und wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Und dann macht Mose etwas. Und damit enden wir. In Kapitel 33, Vers 7, da nimmt er ein Zelt, das Zelt, und schlug es außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager. Und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Außerhalb des Lagers. Gott hat gesagt, ich kann nicht mehr in eurer Mitte sein. Und Mose denkt bei sich, ich nehme das Zelt der Begegnung und ich baue das jetzt fern von dem Lager auf, fern von dem Ort, wo die Sünde noch immer herrscht, wo das nicht ausgesprochen wurde, vergib uns. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Wie gut, dass es noch Menschen gab, die Gott suchte. Denn Gott ließ sich noch immer finden, obwohl er sich entfernt hatte. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, da stand das ganze Volk auf. Und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, da standen sie alle auf im Lager und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Und dann spricht Mose wieder mit Gott. In Vers 12 und 13, wenn ich doch Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade vor deinen Augen finde und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. So tragisch, was hier vor sich geht. Und Mose sucht Gott auf und sagt, bedenke doch bitte, dass dieses Volk dein Volk ist. Du willst, du kannst nicht mehr in ihrer Mitte leben, aber es ist doch dein Volk. Und Gott spricht zu Mose in Vers 14, soll ich dann selbst mitgehen, um dich zur Ruhe zu führen? Und Mose sagt, wenn du nicht mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf, denn woran soll erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe, ich und dein Volk? als nur daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden von jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Wie war das? Gott hat gesagt, ihr seid mein Eigentum, eine heilige Priesterschaft, Könige. Die Welt soll erkennen, dass ich in eurer Mitte bin. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Und dann kommt der Moment, worüber wir gestern gesprochen haben, dass Mose sagt, ich brauche das, ich muss deine Herrlichkeit sehen. Ich brauche das, ich kann so nicht weiter. Ich bin beeindruckt von der Treue Mose, ich bin beeindruckt davon, wie er ausharrt und immer wieder mit Gott redet und sagt, das kannst du nicht machen, du kannst dich nicht aus unserer Mitte zurückziehen, wir brauchen dich doch. Und in 2. Mose 34 kommt dann der Moment, wo er wieder zum zweiten Mal auf den Berg Sinai geht. Er hat dann 40 Tage gefastet und gebetet für das Volk. 40 Tage. Wie lange harre ich aus, wenn ich für Menschen bete? Wie lange harre ich aus in meiner Fürbitte? Ungeduld, Herr, bewahre mir vor Ungeduld, dass ich nicht nach 2 Tagen denke, da hat sich noch nicht bekehrt. Na, dann bete ich halt für andere Sachen. Es wird eh nichts. Mose gibt nicht auf. Und wenn er dann wieder auf dem Berg ist, dann fleht er Gott wieder an, er möge vergeben unsere Schuld, unsere Sünde, er möge uns annehmen als dein Eigentum und ziehe Herr in unsere Mitte, immer das uns. Das ist nach den zweiten 40 Tagen, dass er von dem Berg zurückkommt und dass sein Gesicht leuchtet. Bewahre uns vor Ungeduld. Bewahre uns vor Untreue. Bewahre uns dafür, dass wir unsere eigenen Götter machen und dass wir für unsere Sicherheit und unsere Führung, unsere Halt abhängig sind, dass wir uns abhängig machen von dem, was geschaffen ist, von Menschen oder Dingen, statt von dem Lebendigen, statt von dem Schöpfer. Bewahre uns davor. Die Geschichte des goldenen Kalbes ist dermaßen wichtig, es ist ein dermaßen großer Tiefpunkt in Israels Geschichte, dass die Bibel immer wieder davon redet. In 1. Korinther 10 habe ich schon erwähnt, in Apostelgeschichte 7, wo Stephanus predigt. In 5. Mose, dann ist Mose 120 Jahre alt und da hält er seine Abschiedsreden. Und da redet er auch über diese Geschichte. Und ich nehme jetzt keine Zeit mehr, aber lies das mal nach 5. Mose 9, 11 bis 21. Da redet Mose über seine Erfahrung, wie er das jetzt hier empfunden hat. Und er erwähnt dort eben, dass er 40 Tage fastete und betete um alle eure Sünden willen. Und er sagt auch, 5. Mose 9, 11 bis 21, dass er für Aaron betete, auf dem die direkte Verantwortung eigentlich lag. Bewahre uns vor Ungeduld, bewahre uns vor Götzendienst, bewahre uns vor Untreue. Ich möchte heute Abend abschließen mit einem Moment der Stille und euch uns bitten, um in dieser Stille persönlich vor Gott zu treten, in einer persönlichen Reaktion auf diese Geschichte. Vielleicht haben wir uns wiedererkannt, hier oder da. Vielleicht gibt es etwas, was wir klären müssen mit Gott. Vielleicht müssen wir mit ihm reden über unseren Ungehorsam, über unsere Untreue, über Ungeduld. Vielleicht gibt es Götter in unserem Leben, Geschaffenes, woran wir hängen, wovon unser Glück abhängt. Wir sind einen Moment stille und dann werde ich abschließen mit Gebet. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir danken dir für die Geschichte Mose, die uns so viel deutlich macht. Wir danken dir auch für das Beispiel Mose. Wir danken dir dafür, dass er immer wieder aufgetreten ist als Mittler. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du unser Mittler bist, dass du dich für uns hast töten lassen, dass du das Urteil, dass du ein Gericht Gottes auf dich genommen hast, um uns zu retten, um uns ewiges Leben zu schenken. Wir sind so dankbar, Herr, dass wir unsere Sünden immer wieder bei dir ablegen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass es bei dir Gnade gibt, dass du ein gnädiger Gott bist, ein barmherziger Gott. Und wir bekennen, Herr, dass wir oft unsere Sünden nicht einmal so ernst nehmen, weil sie uns klein und unwichtig oder sogar normal vorkommen. Und wir beten, Herr, schenke uns Einsicht. Hilf uns, Herr, dass wir eben den Unterschied kennen und wissen, was gut ist und was böse ist und dass wir danach handeln. Herr, du willst aus uns ein heiliges Volk machen. Ein Volk, das dieser Welt zeigt, dass du lebst. Wir brauchen deine Reinigung. Wir brauchen deine Heiligung immer wieder, auch jetzt. Wir danken dir, Herr, dass du unsere persönlichen Gebete gehört hast. Wir danken dir, dass wir vor dir treten dürfen, so wie wir sind. Und dass wir auch wissen dürfen, dass wir, wenn wir unsere Sünden bekannt haben, auch neu wieder anfangen dürfen. Dass du unsere Sünden ins äußerste Meer wirfst und nicht mehr daran denkst. Herr, du bist ein wunderbarer Gott. Wir danken dir. Amen.